Einen wunderschönen guten Tag hier aus Studio 1 bei Radio X. Ihr hört das ABS-Magazin und ich höre, dass ich mich nicht höre. Das muss ich jetzt hier irgendwie ändern. Aber das wird der Sendung keinen Abbruch tun, wie ich hoffe. Denn ich habe heute mir das Thema TTIP vorgenommen. Und zum Thema TTIP, da gab es am 17.11. eine Veranstaltung im IG Metallhaus hier in Frankfurt in der Wilhelm-Leuschner Straße zu eben jenem Thema. Und da habe ich Mitschnitte mitgebracht. Der Mitschnitt als solcher ist nicht komplett, denn die Veranstaltung dauerte weitaus länger als 60 Minuten, so wie die Sendezeit für uns heute begrenzt ist. Nein, sie dauerte circa 2 Stunden. Und ich habe da zwei Referate, die waren als Impulsreferate für die Veranstaltung gedacht, mitgebracht oder Reden, Vorträge. Das eine war der Vortrag von Detlef Raphael vom Deutschen Städtetag. Der Herr Raphael wird auch erklären in seinem Beitrag, wer er ist beim Deutschen Städtetag, was der Deutsche Städtetag macht. Aber im Zusammenhang auf TTIP hat sich ja doch einiges getan in diesem Jahr. Es gab also vor Anfang November die große Demo in Berlin, wo über 100.000 Leute zusammengekommen sind und gegen das transatlantische Freihandelsabkommen protestiert haben oder zumindest die Art und Weise, wie dieses verabschiedet werden soll, ohne Öffentlichkeit, ohne Mitspracherecht der gesellschaftlichen Gruppen, die das dann auch betrifft. Und wir hatten es hier im ABS-Magazin ja auch schon oft als Thema TTIP, CETA, TISA, also diese transatlantischen Freihandelsabkommen, also gibt es ja schon eins mit Kanada. Und wie gesagt, am 17.11. war im Gewerkschaftshaus eine Podiumsdiskussion und zu dieser Podiumsdiskussion hat aufgerufen das Frankfurter Bündnis gegen TTIP. Und da hat, wie gesagt, der Herr Raphael, Detlef Raphael vom Deutschen Städtetag ein paar sehr interessante Bemerkungen gemacht. Und die möchte ich dann euch auch heute zu Gehör bringen. Und zum anderen war der Frankfurter Oberbürgermeister, der Herr Feldmann, da und hat auch Position bezogen für die Stadt, für die Kommunalpolitik zu TTIP und dem aktuellen Stand der Dinge. Das Ganze sind so Beiträge um die 40 Minuten insgesamt. Und wir fangen dann eigentlich auch gleich an mit dem Herrn Raphael, wobei ich immer noch irritiert bin, dass ich mich hier nicht höre im Studio, aber ich sehe auf den Anzeigen, dass das, was ich sage, dass das nach außen ankommt bei euch sozusagen, hoffentlich. Und ich nehme jetzt einfach einen anderen Stöpsel für meinen Kopfhörer und vielleicht klappt es ja dann. So, hören tue ich mich jetzt immer noch nicht, aber egal. Hauptsache, ihr hört mich da draußen und es kann dann mit der Sendung auch losgehen. Also, beginnen werden wir mit dem Impulsvortrag von Detlef Raphael vom Deutschen Städtetag.
Ja, wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Freue mich über den großen Zuspruch. Das ist eine von vielen Veranstaltungen, die ich machen darf zu diesem wunderschönen Thema. Gleich einmal merken, ich komme nicht aus Berlin, ich komme aus der Stadt Münster, weil dort all die da sind, die sich um ihr Wohl im Moment kümmern, nämlich die Arbeitsgemeinschaft der Leiter des Bundeswehrwehrs. Vollversammlung, weil ich für das Thema zuständig bin, muss ich mich irgendwie auch kümmern. Das muss ich ja morgen wieder dahin und deshalb wollte ich nicht so lange bleiben können, dafür bin ich gleich schon mal ein Verständnis. Wir haben als Deutscher Städtetag, und da habe ich gerade gesagt, der Städtetag ist der Zusammenschluss aller großen Städte in Deutschland. Wir vertreten also alle Städte über 100.000 Einwohner, aber auch viele kleinere Städte, die sich bei uns engagieren. Daneben gibt es dann noch den Deutschen Städte- und Gemeindebund, der hat die vielen Kreisangehörigen bei sich und dann den Deutschen Landkreistag. Wir arbeiten aber eng zusammen, gerade auch bei diesem Thema. Wir haben vor gut 2 Jahren, als die Debatte anfing um die Frage, was passiert da eigentlich mit einem Freihandelsabkommen mit den USA, uns angeguckt, wie sehen die Mandate aus, Dann haben wir gemerkt, da gibt es ja noch das Rheinland-Abkommen, das war bei vielen noch gar nicht im Fokus mit Kanada, was kurz vor der Endfassung stand. Da fing die Debatte an um das Handelsabkommen TISA, also nur um das Thema Dienstleistung. Und dann haben wir uns, wie gesagt, die Mandate angeguckt und festgestellt, dass die erhebliche Auswirkungen haben auf die kommunale Daseinsvorsorge. Das muss man jetzt aber eins wissen. Wir haben in Deutschland eine Daseinsvorsorge, die ist unikat. Gibt es so nirgendwo, auch nicht in der Europäischen Union. Das ist für uns auch nichts Neues, weil wir sind gegenüber Brüssel, sowohl dem Parlament, aber auch der Kommission schon seit vielen, vielen Jahren dabei, denen verständlich zu machen, was heißt eigentlich Daseinsvorsorge in Deutschland. Letztes entscheidendes Beispiel dafür, viele von Ihnen haben sich da wahrscheinlich genauso engagiert und das auch zu Recht, als es den Versuch gab, im Rahmen der Reform des EU-Vergaberechts, eine Konzessionsvergaberichtlinie, sozusagen eine Hintertür aufzubauen für eine Privatisierung der öffentlichen Wasserwirtschaft. Und da hat es glücklicherweise auch hier aus der Bevölkerung, aber auch aus vielen anderen Nationalstaaten eine breite Bewegung gegeben, das nicht zu wollen. Es ist uns auch gemeinsam gelungen, öffentliche Wasserwirtschaft aus der Konzessionsvergabe rauszuhalten. Wir haben viele intensive Gespräche mit der Kommission geführt, nicht vom EU-Kommissar Barnier. Es war aber schwer verständlich zu machen, warum wir das eigentlich wollten. Das gebe ich gleich am Anfang zu bedenken. Wenn es hier um Freihandelsabkommen geht, dann geht es zugleich um die Frage, wie können wir Daseinsvorsorge, unser Unikat sichern, und zwar nicht nur gegen die Freihandelsabkommen, sondern grundsätzlich gegenüber auch den anderen Nationalstaaten in Europa. Und deshalb sage ich, was für uns genauso gefährlich ist, ist der Versuch, den einige Unternehmen wollen, die eigentlich was Gutes für uns wollen, zu sagen, dann lass uns doch mal Daseinsvorsorge definieren. Wenn wir Daseinsvorsorge definieren, dann tun das die anderen Staaten auch. Und da wird relativ schnell deutlich, dass die anderen Staaten der EU was anderes darunter verstehen. Und da besteht die große Sorge, wenn wir auf die Idee kämen, wie einige das in Brüssel gerne hätten, eine sogenannte Rahmenrichtlinie zu machen zur Daseinsvorsorge, dass unser Niveau, was wir haben, abgesenkt wird. Und das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Da verhandelt nicht Deutschland mit den USA, sondern da verhandelt die EU mit den USA. Das heißt, wir sind sozusagen auch Interessenwahrer, wir kommunalen Spitzenverbände hier in Deutschland, für die Daseinsvorsorge, die in der EU ein Unikat ist und beileibe nicht von den anderen so verstanden wird wie bei uns. Ich mache nur eine kleine Klammer. In Österreich sieht es so ähnlich aus, mit ein paar Variationen, aber da ist noch so eine halbwegs ähnliche Situation, die so in vielen Bereichen unserer Verbündeten. Wir sind dann relativ früh hergegangen und haben festgestellt, da kommt eine Bedrohung auf uns zu im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir sind initiativ geworden gegenüber der Kommission, gegenüber dem EU-Parlament, auch gegenüber der Bundesregierung. Und jetzt bitte ich darum, einfach mal 2 Jahre zurückzudenken. Da hatten wir einen EU-Kommissar, den hat das überhaupt nicht angefochten. Der hieß den Buch, kann sich schon keiner mehr daran erinnern, das ist doch gut so. Aber der hat eine relativ hartleibige Position vertreten und wenn man mit ihm gesprochen hat, hatte man den Eindruck, man redet mit jemandem, der hat eine andere Wahrnehmung. So ähnlich ist es uns ergangen bei den Gesprächen, die im Bundeswirtschaftsministerium geführt worden sind, die man auch dran denkt, der Bundeswirtschaftsminister ist damals Rüssler. Auch da relatives Unverständnis, wie man auf die Idee kommen könnte, Freihandel in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Wir haben dann relativ früh als Deutscher Städtetag eine Positionierung gemacht, allerdings sage ich gleich dazu, nicht ablehnen. Wir haben nichts gegen Freihandel. Warum? Die Städte, Frankfurt und viele andere Städte auch, sind erst durch Handel zu Städten geworden. Unsere Städte sind andere Handelsstädte. Ich komme aus Dortmund, nach 30 Jahren wieder den Erstwohnsitz da und das ist eine alte Hansestadt. Die ist durch Handel groß geworden. Ist durch die Industrie groß geworden und heute lebt sie auch wieder vom Handel. Wenn ich dann in meiner Heimatstadt rumgucke und sehe, wie diese Stadt den Strukturwandel gemeistert hat, dann hat sie ihn deshalb gemeistert, weil es gerade, wie es vielleicht in anderen Regionen Deutschlands schon lange Tradition ist, nicht mehr aus Großindustrie setzt, sondern auch viele kleine innovative Unternehmen. Und diese Unternehmen leben vom Handel. Und deshalb sagen wir Städte auch, wir haben nichts gegen Freihandelsabkommen, wenn sie in einer bestimmten Form ausgestaltet sind, nämlich fair, das ist ein Grundprinzip, aber auch wenn sie unsere Forderungen, die wir haben, mit berücksichtigen. Wir sind von diesem Hintergrund hergegangen und haben dann den Kontakt gesucht, auch mit den anderen beiden kommunalen Spitzenverbänden, genauso wie mit dem Verband kommunaler Unternehmen, wo ja die gesamten kommunalen Unternehmen zusammengeschlossen sind. In Deutschland, wir haben letzte Woche in Berlin ihre Hauptversammlung gehabt und da war wieder einmal auch natürlich Rheinland-Pfalz auch ein Thema. Haben daraufhin gerade nach dem Wechsel der Bundesregierung wieder das Gespräch zum BMWI gesucht und festgestellt, also zum Bundeswirtschaftsministerium, da hat sich was verändert. Das ist eine neue Denke drin. Also da heißt es nicht mehr Freihandel über alles, sondern man kann auch darüber diskutieren, wo wir Gefahren des Freihandels sehen, was vorher nicht möglich war. Dann gab es den Wechsel im Sommer 2014, sowohl bei der EU-Kommission als auch im EU-Parlament. Und wenn man dann weiß, dass der Vorsitzende des Handelsausschusses des Europäischen Parlaments ein Deutscher ist, was sehr vorteilhaft ist, weil er weiß jetzt nämlich, was Daseinsvorsorge ist. Wenn ich das vorher in Rumänien oder in Bulgarien hätte vermitteln müssen, der hätte mich angeguckt, wie die siebte Welt wäre. Weil darum bitte ich immer um Verständnis auch für die südosteuropäischen oder osteuropäischen Länder. Die haben Staatswirtschaft gehabt und haben unter ihrer Staatswirtschaft gelitten. Und haben geglaubt, nur durch Privatisierung eine bessere Welt erleben zu können. Die kennen seit 25 Jahren rund nur Privatwirtschaft. Die kennen nicht das, was wir als Daseinsvorsorge haben. Wir haben den Sonderfall Frankreich. Die Franzosen bekennen sich zur Daseinsvorsorge. Außer beim Wasser. Da haben sie nur die Privatunternehmen. Dann haben sie Staatsunternehmen, die sie gerne auch in Deutschland tätig werden lassen würden. Dieses unbedeutende kleine Unternehmen EDF, die so wunderschöne Atomkraftwerke in ihrem Portfolio haben. Wir meinen ja, wir brauchen keinen Atomstrom mehr und das auch zu Recht, sage ich gleich dazu, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber die haben ein anderes Verständnis von Daseinsvorsorge als wir. Und trotzdem hat es dann bei der EU-Kommission, also beim EU-Parlament, eine andere Denke gegeben. Und das merken wir jetzt in den letzten einem Jahr sehr erheblich. Wir haben uns dann zusammengesetzt zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU und haben gesagt, so, was sind unsere roten Linien, Eckpunkte, die wir auf jeden Fall gewährleisten sehen wollen. Haben die im Oktober 2014 auch veröffentlicht und haben dann gesagt, so, was spricht eigentlich dagegen, wenn wir jetzt dafür werben, dass sich das BMWI, also das Bundeswirtschaftsministerium, hinter diese Positionierung stellt und haben die Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium gesucht und haben gesagt, so, wir möchten von euch, dass ihr uns unterstützt bei unserer Positionierung. Und es ist uns gelungen, im Sommer diesen Jahres, kurz vor unserer Hauptversammlung in Dresden, dann mit dem Bundeswirtschaftsministerium eine gemeinsame Positionierung zu dem Thema hinzukriegen. Wir sind sowohl auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums als auch bei uns, auch bei den anderen kommunalen Spitzenverbänden und den VKU abrufbar. Was sind die Eckpunkte, die wir da vereinbart haben? Das erste ist, wir sagen, die kommunale oder die öffentliche Daseinsvorsorge darf an keiner Stelle angetastet werden. Wir wollen das Recht, das uns mit dem EU-Vertrag von Lissabon zugestanden wird, sichern, nämlich die Organisationsfreiheit der Kommunen. Das schließt allerdings nicht aus, das weiß ich auch gleich dazu, damit es keine Missverständnisse gibt, dass wenn eine Stadt, beispielsweise wie Frankfurt, entscheidet, sie möchte ihre kommunalen Wohnungsunternehmen oder verkaufen, dann hat das was mit Organisationsfreiheit zu tun und mit Demokratie und mit den Entscheidungen, die hier in der Stadtverordnetenversammlung, heißt ja, glaube ich, hier in Essen so. Ich muss immer überlegen, wo gibt es welche Bezeichnung für welches Gremium. Also Nordrhein-Westfalen ist das ein Stadtrat oder ein Gemeinderat. Und hier in der Stadtverordnetenversammlung sollte natürlich diese Entscheidung getroffen werden können, und zwar nach den demokratischen Prinzipien, die hier in Frankfurt bzw. in Hessen herrschen. Dabei sprechen wir uns dafür aus, dass das geregelt wird in einem Freihandelsabkommen durch einen positiven Listenansatz. Das heißt, Daseinsvorsorge wird gar nicht erwähnt. Und sollte das nicht gehen, und das ist ja beispielsweise im Abkommen mit Kanada so vorgesehen, im sogenannten Hybrid, so heißt das nun mal eben, sowohl positiv als auch negativ Listenprinzip, dann muss gesichert werden, dass die Daseinsvorsorge trotzdem nicht berührt ist. Weil, und das sage ich nochmal, nicht wir alleine entscheiden das. Der Bundeswirtschaftsminister sagt auch, lieber positiv ist ein Ansatz, aber wenn der nicht geht, ja gut, weil die anderen Staaten das nicht wollen, dann muss man auch für das andere Vorsorge treffen. Wir sagen des Weiteren, wir wollen, dass das, was im Moment vereinbart worden ist auf der europäischen Ebene, das EU-Vergaberecht, auf keinen Fall durch Freihandelsabkommen in Frage gestellt ist. Wir haben lange dafür gekämpft, dass es einfacher möglich ist, dass Kommunen zwischeneinander kooperieren können, ohne das normale Vergabeverfahren machen zu wollen. Das hätte die EU jetzt zugestanden, das soll bleiben. Wir haben mit der EU lange darum gerungen, dass sie kapiert, dass wir ein besseres Vergaberecht haben wollen, um bestimmte Aufträge auch direkt an unsere kommunalen Unternehmen vergeben zu können und nicht über einen Umweg. Das ist auch zugestanden worden und das wollen wir auf keiner Weise in Frage gestellt sehen. Ich grüße den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, der sich noch nicht traut, so richtig in den Raum reinzukommen. Lieber Peter Kellmann, herzlich willkommen. Wir haben gleichzeitig vereinbart mit dem Bundeswirtschaftsministerium, dass es keine Abstriche an den Umwelt- und Verbraucherschutzstandards geben darf. Freihandelsabkommen sind nicht dazu da, diese in irgendeiner Weise zu verändern. Es spricht aber nichts dagegen, wenn in den USA höhere Standards sind als bei uns, dass wir die natürlich selbstverständlich übernehmen. Es spricht auch nichts dagegen, dass die USA in einem Freihandelsabkommen die Standards, die wir hoch haben, dann übernehmen. Zum Beispiel kämpfen wir dafür, dass in dem Freihandelsabkommen endlich die USA alle internationalen Arbeitsschutzrechtsnormen akzeptieren. Und zwar nicht nur die zwei bisher, sondern alle, die da sind. Genauso, wenn wir natürlich darüber nachdenken müssen, ob nicht beispielsweise die Zulassung von Medikamenten auf einem höheren Niveau erfolgt in den USA und vielleicht dieses nicht besser wäre, wenn wir das übernehmen. Und das muss natürlich im Einzelnen angucken. Nur eins muss klar sein: keine Absenkung durch Freihandelsabkommen von Umwelt- oder Verbraucherschutzstandards. Gilt auch für Datenschutz und andere. Für uns eine richtig dicke Hürde ist die Frage: wie gehen wir eigentlich mit Schiedsgerichtsverfahren oder Investitionsschutzregeln? Da sage ich gleich dazu: das ist zweischneidig. Da gibt es zwei bedeutende kommunale Unternehmen, die im Moment leider gegen einen europäischen Mitgliedstaat auf unsere Energiefreihandelscharta klagen. Weil es nämlich in dem Land Willkürakten gibt. Und darüber muss man sich im Klaren sein, wir haben nicht in allen europäischen Ländern ein vergleichbares Rechtssystem, wo ein Unternehmen gegen eine Willkürentscheidung vor öffentlichen Gerichten klagen kann. Gibt es leider nicht. Ich habe geglaubt, es wäre so. Ich habe nicht das Beste von belehren müssen. Spanische Europaabgeordnete und dieses Land hier, das haben mir das bestätigt, dass es leider so ist. Und in Spanien hat es einen Willkürakt gegeben und jetzt klagen zwei kommunale große Unternehmen, weil die in Spanien in Photovoltaik Freiflächenanlagen investiert haben, gegen einen rückwirkenden Eingriff in die Förderregelung. Das heißt, die müssen wir zurückzahlen. Würden die hier genauso gegen protestieren, wenn das hier in den Stadtwerken passieren würde, in Frankfurt und das auch zu Recht. Wir sagen aber, bitte solche Schiedsgerichtsverfahren nicht mehr privatrecht, sondern das müssen öffentlich rechtliche Verfahren sein. Und wir sind sehr froh darum, dass da auch Bewegung in das Thema gekommen ist. Das Letzte ist, wir haben mit dem Bundeswirtschaftsministerium vereinbart, dass wir nicht nur mitwirken in dem sogenannten TTIP-Beirat, sondern regelmäßige Konsultationen haben über die Frage, wie gehen die Verhandlungen auch weiter. Das heißt, unabhängig von der Frage, dass die ganzen Verfahren transparent ausgestaltet werden müssen, haben wir gesagt, wir wollen in besonderer Weise berücksichtigt werden und wir wollen in besonderer Weise wissen, gibt es irgendwo Überlegungen, Daseinsvorsorge zu tangieren, damit wir rechtzeitig den Finger heben können. Und wir haben gesagt, das gilt alles nicht nur für TTIP, sondern das gilt natürlich auch für CETA und für TISA. Und deshalb stehen wir im Moment auch in intensiven Gesprächen mit dem BMWI, gerade wegen CETA, ob da nicht noch Veränderungen möglich sind, auch in unserem Sinne. Und wie jeder weiß, betrifft das natürlich insbesondere die Schiedsgerichte. Und da eine Bemerkung dazu: ich bin wahnsinnig froh, dass dieser ganze Druck durch die Zivilgesellschaft, durch viele andere Organisationen und Verbände, auch durch uns, dazu geführt hat, dass an vielen Stellen sowohl in Brüssel als auch in Berlin so ein Umdenkungsprozess stattgefunden hat. Ich hätte mir nicht glauben können, dass in den zwei Jahren die EU-Kommission von sich aus einen Vorschlag macht, das ganze Schiedsgerichtsverfahren rauszuholen aus dem privatrechtlichen Bereich in sozusagen den öffentlichen Bereich. Wir haben jetzt selber den Vorschlag gemacht, ein Gericht zu schaffen, das sozusagen der öffentlichen Rechtsprechung unterliegt, nur noch öffentlich bestellte Richterinnen und Richter damit zu besetzen, Berufungsinstanzen einzuführen und wirklich das Ganze nur noch zu beschränken auf Willkürakte, also auf einen ganz eng begrenzten Regelungsbereich. Ich habe die Hoffnung, ich kann nicht sagen, ob es so kommt, dass das gelingt, auch noch aufzunehmen in das Handelsabkommen mit Kanada. Im Moment sieht es so aus, als wenn das gelingen könnte. Und deshalb gibt es auch noch lange nicht einen Abschluss des sogenannten Rechtsförmlichkeitsverfahrens, das im Moment nämlich genutzt wird. Ich sage das hier so im halböffentlichen Raum, deshalb muss jetzt der Mitschnitt nicht abgeschaltet werden. Dieses Verfahren wird genutzt, um in Anführungsstriche nachzufahren. So, und da habe ich große Hoffnung, dass das gelingt und dass wir bereits in einem Handelsabkommen mit Kanada eine Regelung haben, die uns ein öffentlich-rechtliches Schiedsgerichtsverfahren ermöglicht und wir aus dem Privatrechtlichen rauskommen. Wir haben auch in der 11. Verhandlungsrunde, die ja jetzt vor kurzem im Oktober stattgefunden hat, gemerkt, dass es bei der Kommission einen erheblichen Umdenkungsprozess gibt, dass begriffen worden ist, dass wir das Thema Daseinsvorsorge sehr ernst nehmen. Es geht also nicht mehr darum, Daseinsvorsorge in Frage zu stellen, sondern eher zu überlegen, wie können eigentlich deutsche Unternehmen, und das halte ich auch nur für fair und berechtigt, weil sie nach dem europäischen Vergaberecht schon lange können, eigentlich auch von öffentlichen Aufträgen in den USA partizipieren. Und wie kann gleichzeitig das, was wir hier haben, wirklich gesichert werden? Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass diese Eckpunkte, die wir auch gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium ausgehandelt haben, eingehalten werden. Und wenn wir auch nur ansatzweise das Gefühl haben, dass das nicht der Fall ist, dann werden wir auch laut dagegen protestieren, aber erst dann. Solange suchen wir das Gespräch, versuchen auf der EU-Ebene in unserem Sinne die Politik sowohl der Kommission, aber auch im Europäischen Parlament zu beeinflussen, sind da gute Hoffnungen, weil da viele, erklärlich alle Parteien, egal ob ich mit Vertretern der FDP spreche, mit der CDU, also ich darf das jetzt mal in den deutschen Parteibezeichnungen, bis eben zu den Linken oder zu den Grünen und auch der SPD, alle sagen einvernehmlich, nein, die Daseinsvorsorge muss geschützt werden, da kenne ich keinen Abgeordneten auf der deutschen Seite, muss ich sagen, der das nicht wollen würde. Und genauso sehe ich das hier auf der nationalen Ebene genauso, sowohl im Bundestag, aber auch in vielen Landesparlamenten. Und eine abschließende Einschätzung, ich kenne keinen mehr, der nicht der Meinung ist, dass es sich um sogenannte gemischtwirtschaftliche Abkommen handelt. Egal, ob es sich um CETA, das kanadische Abkommen, egal, ob es sich um das TTIP oder TISA handelt. Und das heißt, die endgültige Zustimmung muss nicht nur das Europäische Parlament treffen, sondern das müssen alle nationalen Parlamente machen. Und damit, weil die Länder ja nicht zuständig sind, ich finde das nicht so glücklich, aber sei es drum, dass die Länder natürlich dann damit auch befasst werden über den Bundesrat. Und da habe ich gute Hoffnung, dass dann ein Freihandelsabkommen nur zugestimmt wird, wenn bestimmte Eckpunkte eingehalten werden, was jeder für notwendig halten, habe ich geschildert. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin gute Beratung. Ich muss um 21:10 meinen Zug kriegen, wieder zurückzukommen.
Ja, liebe Zuhörer da draußen an euren Radiogeräten oder wo immer ihr uns und mit was ihr uns auch hören mögt. Ihr hört das ABS-Magazin hier auf Radio X heute am 16.12.2015. Das war also der Redebeitrag für die Veranstaltung TTIP, CETA und TISA, Auswirkungen auf Kommunen und die Stadt Frankfurt von Detlef Raphael, Mitglied des Deutschen Städtetages. Was der Städtetag ist, hat er euch ja in seinem Beitrag kurz erläutert und die Informationen, die da gegeben worden sind, recht interessant, wenn man betrachtet, was TTIP bedeutet im Moment oder bedeutet hätte, wenn es einfach so durchgewunken worden wäre durch die europäischen Instanzen. Das ist nicht passiert. Und der Widerstand der Leute gegen diese Art und Weise der Politik gegenüber den Bürgern der einzelnen Mitgliedstaaten in der EU, aber auch in den USA, hat Früchte getragen oder trägt Früchte, dass also auf politischer Ebene dort ein Umdenken stattfindet. Nach der Musik werden wir dann Peter Feldmann, den Frankfurter Bürgermeister, hören, der ja gerade eben auch schon kurz angekündigt war von Herrn Raphael in seiner Rede, und hören, was Herr Feldmann da zu uns zu sagen hat. Aber im Moment gönnen wir uns jetzt nochmal ein paar Takte Musik und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, nach diesen für das ABS-Magazin doch etwas ungewöhnlich wülstigen Klängen kommen wir doch wieder zurück zum Thema des heutigen Tages, der heutigen Sendung. Thema ist ein Rückblick auf die Veranstaltung im Gewerkschaftshaus bzw. im IG Metallhaus der Wilhelm-Leuschner Straße vom 17.11.2015. Das Thema hatte TTIP CETA, und wir haben jetzt gerade eben schon die Position des Deutschen Städtetages und der in ihm vertretenen Gemeinden zu TTIP gehört. Und jetzt möchte ich Peter Feldmann das Wort gleich geben. Er war auch auf dieser Veranstaltung, und die schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen, aber ich saß mit meinem Aufnahmegerät mitten im Auditorium und musste das Gerät auch mit der Hand halten. Aber ich denke, die wesentlichen Inhalte kommen rüber. Und noch etwas ganz Besonderes. Ich habe ja, wie ich das so gehört, vorher gefragt, ob ich Mitschnitt machen darf. Und das wurde mir dann auch erlaubt, und es war auch alles gut und in Ordnung. Und jetzt ist es so, dass die Organisatoren von dem Bündnis gegen TTIP, CETA und so weiter vom Frankfurter Bündnis mir seit letzter Woche quasi die Bude einrennen, nachdem ich gesagt habe, ja okay, ihr kriegt einen Mitschnitt von dieser Veranstaltung. Ich habe es auch deswegen ein Stück weit so lange zurückgehalten, weil ich doch wollte, es ist exklusive Geschichte, und ich wollte der Erste sein, der es der geneigten Zuhörerschaft dann außerhalb dieses Rahmens an dem 15. abends, am 17.11. abends, ja. Von daher entschuldige ich mich schon mal bei allen, die jetzt lange gewartet haben oder warten mussten. Wenn die heutige Sendung vorbei ist, wird dann in den nächsten Tagen die gesamte Veranstaltung bei uns auf der Seite absmagazin.de, auf der ihr auch diese Sendung und andere Sendungen, die wir bisher gemacht haben, nachhören könnt. Dort wird sie dann in der Gänze, in der kompletten Länge von 2 Stunden, etwas mehr wie 2 Stunden, dann zu hören sein. Auch mit den Beiträgen, weil es war eine Podiumsdiskussion, mit den Beiträgen von Politikern der Linken, also Janine Wissler von der FDP, Thorsten Dr. Lieb, Silvia Kunze von der SPD, Herbert Förster von der Piratenpartei, Bastian Berghoff von den Grünen und von der CDU war auch ein Vertreter da. Aber wie gesagt, da verweise ich euch dann auf unsere ABS-Seite, absmagazin.de. Dort könnt ihr die Beiträge dann anhören, beziehungsweise die Sendungen der letzten Wochen, Monate oder mittlerweile sogar schon Jahre noch einmal nachhören. Gut, und weiter geht es dann jetzt mit Peter Feldmann. Das geht so ungefähr auch nochmal 20 Minuten, dieses Interview, und danach werde ich mich dann nochmal bei euch persönlich melden. Also, sorry für die schlechte Qualität der Aufnahme, aber die Inhalte kommen rüber.
Ich will jetzt nicht nochmal referieren, was Sie wissen. Die Verhandlungen haben im Juli 2013 begonnen. Die Idee ist generell, dass man sich in Freihandelszonen angeblich der Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks einen Schub geben will, indem Zölle und Handelshemmnisse abgebaut werden. Einige sagen, das ist richtig so, weil die deutsche Wirtschaft, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lebt ja seit jeher vom Export. Und wer, wenn nicht gerade wir, diese Handelsstadt Frankfurt, seien denn diejenigen, die im Ergebnis von einem solchen Abkommen besonders profitieren können? So die Theorie. Die offene Frage ist, und das ist das Kriterium, das habe ich auch in dem Beitrag eben so wahrgenommen, immer wieder die Frage zu stellen, wem nutzt das Abkommen, wem schadet es? Ich positioniere mich da sehr klar, Wirtschaft und Handel müssen sich, das hat die Finanzkrise gezeigt, und das haben damals auf Partner viele eingesehen, auch die heute glühendsten Verfechter dieses Abkommens sind, demokratischen Spielregeln unterlassen. Ein transatlantisches Freihandelsabkommen könnte theoretisch die Chance sein für Regeln im transatlantischen Handel für die globale Wirtschaft. Es könnte theoretisch ein enormer Fortschritt der politischen, demokratischen Gestaltung der wirtschaftlichen Globalisierung sein. Aber, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wirtschaft ist eben nichts Abstraktes. Wirtschaft ist immer konkret. Und wenn es um die Frage auch der ethischen Einstellung des Umgangs mit Wirtschaft geht, ist sie ja vor allem deshalb dafür da, damit es den Menschen besser geht. Damit der Wohlstand gewährt ist, damit dieser Wohlstand breiten Bevölkerungsschichten zukommen kann. Es geht immer beim Wirtschaften darum, es muss, es gibt noch nie eine Begründung für eine Wirtschaftsordnung, soziale, wirtschaftliche, ökologische Standards zu verbessern und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und meine Damen und Herren, das ist klar, ich habe es indirekt gehört, ich nehme es einfach mal etwas verschärft auf. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das nicht erfüllt ist, dann brauchen wir auch kein Abkommen. Es geht nicht darum, etwas zu unterzeichnen, was die Taschen von Konzernen füllt, Nachteile und breite Schichten der Bevölkerung mit sich bringt. Ein neoliberales Dogma hat uns in den vergangenen Jahren immer wieder in Krisen geführt. Gerade in unserer Stadt ist es manchmal erschreckend gewesen, wie selbst hartgesottene Investmentbanker vor einem stehen und fragen, wie denn auch zu Jobs in dem Bereich der sozialen Arbeit ausgestattet sind. Das hat mich am Anfang überrascht. Heute, nachdem wir alle bis heute zahlen dafür, was damals falsch gemacht wurde, überrascht es mich nicht. Unser zweiter DAX-Konzern ist bis heute ein Staatsunternehmen, die Commerzbank. Und die Diskussion, warum die deutsche Wirtschaft das anders gemacht hat, auch der Bankensektor es anders erlebt und überlebt hat, führt uns sehr schnell zu den Strukturen, die es jetzt gestern beim Bankenabend wieder hieß, den German Sonderweg bezeichnet. Das ist aus Verhältnis. Das liegt nicht nur abstrakt in der kommunalen Daseinsvorsorge, zu der ich mich gleich noch positionieren werde, quer. Es liegt sogar in dem Bankensektor quer. Mir hat gestern jemand aus Spaß eine rote Krawatte mitgegeben, die sollte ich anziehen, um dann die Frage auszulösen, ob das eine Dienstkleidung eines sozialdemokratischen Oberbürgermeisters ist. Oder ob man mit dem Eintritt in die deutsche Sozialdemokratie dann quasi ins Willkommenshaus mit den Parteien kommt. Die Idee war allerdings, dass ich die CKI, die Krawatte des öffentlichen Bankensektors der Frankfurter Sparkasse damit transportieren soll, um klarzumachen, dass es ohne diesen Sektor oder diesen dritten Weg, den wir hier in Deutschland seit Jahrzehnten versuchen, nochmal ganz anders gelaufen wäre. Das war die Idee. Ich war dann wegen den Ereignissen in Frankreich und Demonstrationen vor dem Konsulat nicht da, aber ich überlege mir tatsächlich, am Freitag sind dann die große Gala ist, das dann nochmal nachzuholen. Kommen Sie hin, gucken Sie sich das an, Sie werden ein bisschen Freude haben. Meine Damen und Herren, das ist nicht unsere Zukunft, die da propagiert wird, das ist auch nicht die, die wir wollen. Und viele Menschen verbinden zu Recht Angst und auch legitime Angst vor dem, was da kommt. Sie befürchten, dass durch TTIP bewährte Standards Rechte, etwa bei den Arbeitnehmerrechten, Verbraucher, Umwelt- und Gesundheitsschutz, der öffentlichen Daseinsvorsorge, Kultur- und Lebensmittelbereich ausgehebelt werden. Das zentrale Problem ist, und deshalb ist es natürlich auf der einen Seite gut, dass es solche Kommissionen gibt, wo ein Minimum an Beteiligung auch an den Verhandlungen zu diesen Informationen gegeben wird. Das ist gut. Aber das Kernproblem, und das ist deshalb auch wichtig, dass es solche Veranstaltungen wie heute gibt, die Verhandlungen finden zum großen Teil eben nicht öffentlich statt. Die Politik soll Verträge ratifizieren, die sie zumindest jetzt umfassend nicht kennt und deren sie Inhalte auch bisher auch umfassend nicht beeinflussen konnte.
Wenn etwas gut ist, dann ist es, dass es ein breites Bündnis in Frankfurt gibt mit Gewerkschaften, Kirchen, Bürgerinitiativen, bis in die Wissenschaft, die sich kritisch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und deshalb auch ausdrücklich mein Dank an Michael Ehrt und die Digitale, dass uns heute, diese Möglichkeiten für diese Diskussion eröffnet haben. Über diese kritischen Bündnisse ist es erreicht worden, dass die Kritik über die abgeschlossenen Verhandlungen beim Bund und auch in Europa angekommen ist. Bundestagspräsident Lammert, ich darf zitieren, sagte im September: Ich halte für ausgeschlossen, dass der Bundestag einen Handelsvertrag zwischen der EU und den USA ratifizieren wird, dessen es zustande kommt, der weder begleitend noch in alternativen Optionen beeinflussen könnte. Durchgesetzt hat er sich in Brüssel allerdings bisher damit noch nicht. Die Verhandlungen und Ergebnisse sind weitgehend in der Öffentlichkeit immer noch intransparent. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese intransparenten Verhandlungen sind erstmal ein Problem für sich. Aber ich bin ja auch heute hier, um die Auswirkungen, die auf die Kommunen kommen können, zu schreiben. Und die Leistung darzustellen, da freue ich mich natürlich auch, dass Detlef Raffael hier ist, diese Position auch deutlich zu machen, auch wenn er eben zum Schluss angekündigt hat, der große Karton kommt im Falle eines Falles erst hinten nach. Ich glaube, vieles von dem, was er diskutiert hat, findet sich hier wieder. Der Städtetag fordert, dass die folgenden Punkte von TTIP klar ausgenommen werden: die öffentliche Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, der Bereich Abfall, der ÖPNV, die sozialen Dienstleistungen und auch der öffentliche Kulturbetrieb. Der Verband der kommunalen Unternehmen fürchtet Einschränkungen für Tätigkeitsbereiche durch die private Konkurrenz weit über die derzeitige Liberalisierung hinaus. Im Juni 2015 haben sich deshalb der Städtetag, der Verband der kommunalen Unternehmen und das Bundeswirtschaftsministerium auf ein Positionspapier geeinigt. Und alle sagen klar, das europäische und das nationale Recht gewährleistet den Kommunen einen Handlungsspielraum bei den Dienstleistungen der Daseinsvorsorge. Das Freihandelsabkommen darf diesen Handlungsspielraum der Kommunen nicht einbringen. Deshalb keine weitergehenden Marktöffnungsverpflichtungen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ehrlich sein, ich bin sehr skeptisch in Bezug auf TTIP und die Konsequenzen für die Kommunen. Ich möchte diese Haltung an einigen Beispielen deutlich machen. Die Kommunen haben in den letzten Jahren gesehen, dass Privatisierung von Leistungen auf dem Irrweg war. Rekommunalisierung wird jetzt zum neuen Trend. Wer es schon dann gesagt hat, war Oberbürgermeister AD Ude aus München, der mich zum Amtsantritt explizit gewarnt hat. Er hat gesagt: Wenn dann du in deinem Dienstzimmer sitzt, das Erste, was passieren wird, ist, dass das Telefon klingt, die Beratungsfirmen dran sind, die dir erklären, was für die neue Grundverordnung ist, wie euch die Freude ist. Und tatsächlich ist es so, dass nachdem die Kohorten da waren, die Kommunen eine weitestgehende Liberalisierung und Dezentralisierung verkauft haben, die gleichen Firmen jetzt wieder aufschlagen und erklären wollen, dass es wieder etwas zentraler machen. In beiden Fällen stehen die gleichen. Die EU, liebe Freunde, wird auch benutzt zum Teil, um zu suggerieren, dass wir als Rechtsverständnis, als nationales Verständnis, als kommunales Verständnis der Daseinsvorsorge haben, eigentlich gar keinen Schutz. Das haben wir gesehen bei VW. Das haben wir gesehen im öffentlich-rechtlichen Bankensektor, dass die Sparkassen, diese Raiffeisenbanken, das ist etwas Komisches, das kennt man woanders noch nicht. Man suggeriert uns, dass wir eigentlich nicht verrückt sein, die sowas haben wollen. Hinterher wird dann oft gestaunt, dass dieser German-Sonderweg, wie gestern wieder passiert, etwas stabiler ist. Deshalb, liebe Freunde, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann auch manchmal auf diese deutschen Fragen. Ein Beispiel aus unserer Heimatstadt, meiner Heimatstadt: Wir haben uns in Frankfurt jahrelang auseinandergesetzt mit Privatisierung von Bussen. Auch wieder viele Beratungsfirmen. Muss das? Und eine Spitze eines von mir sehr verehrten grünen Verkehrsdezernenten hat mal gesagt, wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance. Dann haben wir es gemacht. Meine Amtsvorgängerin, der ist vor die Geschäftsführung von den Betriebsräten getreten, hat gesagt, wir müssen das machen, sonst ist der Busverkehr in Frankfurt verloren. Sonst endet es. Was ist passiert? Die Ausschreibungen waren gegangen, die Preise sind nach unten gegangen, die Gehälter sind unter Druck geraten, die Preise nach unten gegangen, die Gehälter sind unter Druck geraten. Das war eigentlich so, dass, sag ich mal, von dogmatischen Sozialisten vor diesem Szenario genau passiert. Heute besteht der Wettbewerb, dass wir noch einen Wettbewerber haben, die Deutsche Bundesbahn. Die Staatskonzern konkurriert gegen Stadtwerke. Das ist der Wettbewerb, der wirklich geblieben ist. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt nehmen wir zwei Bündel wieder raus, damit es den Münchenzentralen Reparaturwerkstätten noch aufrechterhalten, damit die Kollegen noch die Chance haben, Jobs zu haben, weiterzumachen. Dann haben wir gerecht getroffen, das müssen zwei Bündel sein, das müssen drei Bündel sein, die das Ganze noch irgendwie dann am Laufen halten. Ich sehe es inzwischen anders. Bei den 7, 8 Busbündeln, die dann in die Ausschreibung reingeraten sind, könnte man doch eigentlich auch umgekehrt die Logik aufmachen, kann sagen, man lässt ein dieser Bündel meinetwegen im Markt, um einen Fühler zu haben für die aktuelle Entwicklung, nimmt den Rest raus, das ist immer noch Marktwirtschaft genug. Wer testen will, kann da testen, wie es läuft, aber der Rest, den machen wir stabil, machen nicht so einen Unterbietungswettbewerb mit der Deutschen Bundesbank. Wir sehen die Gefahr mit TTIP, dass die Rekommunisierung vielleicht an einigen Stellen dann nicht mehr möglich ist. Weil das, was einmal sozusagen dem Markt gegeben ist, könnte ein Tabu-Projekt zurückziehen. Aber, ich habe eingangs gesagt, Rekommunisierung ist tatsächlich ein Trend. Und was interessant ist, diejenigen, die es damals nicht mitgemacht haben, ich sehe hier Freunde aus Nordhessen, die gesagt haben, langsam, langsam, und dann in Ostdeutschland, im Ruhrgebiet, die nicht so schnell mit, die man nicht so modern war in Frankfurt, sie haben es alle überlebt. Ist nicht pleite gegangen. Sind nicht von der EU-Kommission zu Tode geklagt worden, mussten Millionen Strafen zahlen, was uns gesagt wurde, wenn wir es nicht machen. Das heißt, manchmal so ein bisschen behäbiger sein, manchmal von Osten, den Norden, von Hessen dann, von den Jungs aus dem Ruhrpott, ist nichts Schlimmes, auch für eine so eine moderne Stadt. Gleiche Diskussion über die Mietpreisbremse. In Frankfurt soll es ja auch einige den Oberbürgermeister eingeschlossen geben, die meinen, ein Mietpreisstopp wäre denkbar, finanzierbar. Jetzt stelle ich mir vor, diese amerikanischen Konzerne kommen daher und sagen: Moment mal, also sowas zu diskutieren ist ja schon schräg. Ne? Das geht doch nicht, dass der Staat jetzt sagt, greift da irgendwie ein. Und wenn man die Börsenentwicklung anguckt, die Immobilienkonzerne laufen ja nicht schlecht. Und dann nehmen sich die halbe Republik an Aktien, die Hände verbrannt hat, dann die andere Hälfte der Republik an Anleihen, Staatsanleihen, ganz sicher, Spanien, Irland, Portugal, Griechenland, Island, wunderbare Geschichte, Staatsanleihen, kommt man jetzt auf die Idee, dass mit den Immobilien stoppen kann. Und jetzt stelle ich mir vor, das, was in England passiert ist zu Beginn der Finanzkrise, was in Spanien passiert ist, um sie fortzusetzen, würde nicht irgendwo passieren, sondern würde hier passieren. Vor der Haustür der EZB. Und ich sage Ihnen, ich kenne sie ja inzwischen auch ein bisschen, die hartgesottenen EZB-Banker. Auch das sind Menschen, wenn so eine ökonomische Bombe direkt bei ihnen vor der Haustür platzt, dann geraten die auch in Panik. Da weiß ich nicht, ob es dabei mit Freunden anfragen bleibt, was denn so ein Jugendzentrumsleiter verdient. Ich kalkuliere es nicht. Aber der Punkt ist doch der, wir zahlen bis heute an diesen ganzen Dingen weiter ab. Und ich glaube, die Lehre, Lesson Learned, wie es gerade im letzten Bankerkongress in Frankfurt hieß, die ist noch nicht so ganz gelernt. Sondern man kommt über die Hintertür, man hat ein neues Etikett geklebt. Es gibt freundliche Amerikaner, die haben eine super Partnerschaft in Philadelphia jetzt gefunden. Es gibt ziemlich viel europäischer und deutscher Einfluss. Sollte der unheimlich sein, mir ist es nicht, fühle mich da sehr wohl. Es gibt auf beiden Seiten des Ozeans diejenigen, die sagen, sie sind skeptisch. Ich habe mir sagen lassen, dass die chancenreichste Kandidatin für das Präsidentenamt in den USA ziemlich skeptisch sei, dass ihr chancenreichster Gegenkandidat noch skeptischer sei und dass er im Augenblick in einer weiteren Woge der Zustimmung seiner Partei getragen, sozialist diskutiert, wie man da bestimmt geht. Das heißt, liebe Freunde, das alles, was hier passiert, ist im IG Metallhaus, ist nichts für IG Metallhaus und ein paar verrückte Altlinke, die dann diskutieren, oh, den Weltuntergang der Kapitalismus übernimmt, sondern es ist sehr konkret. Es wird nicht entschieden bei den Präsidentenwahlen in den USA. Ich kann nur sagen, auch da sollte man wissen, auf dessen Seite stehen, und wie gesagt, die Amis. Die sind genauso drauf, gut oder schlecht, links oder rechts, kritisch oder unkritisch wie wir. Und deshalb ist das kein amerikanischer Machtbörse. Das ist ein Teil der amerikanischen Gesellschaft, das ist eine freie Wirtschaft, die uns versucht zu erklären, das ist das Konzept des gesamten Kontinents. Und da sind zwar die Europäer, die störtisch und wir in Deutschland noch störtischer als Frankreich, vielleicht unstörtisch. Meine Damen und Herren, die Befürchtung, dass dann aus diesem Bereich der Immobilienwirtschaft gesagt wird, dem billigen und gerechten Behandlung, so steht das da formuliert in einigen dieser Texte, das wäre eben nicht in Ordnung, wenn man die legitimen Gewinnerwartungen der Konzerne wählt und dass man dann eben sich einfach mal gegen die ortsübliche Vergleichsmiete wehrt, weil sie diese sogenannten legitimen Erwartungen steuern würde, dass man da eingreift und dass das nicht geht. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frankfurt, die eben inzwischen Frankfurterinnen und Frankfurter 56% des Einkommens für Mieter aus. Das ist eine traurige Stiftung bundesweit, noch getoppt durch München. Aber in München verdienen sie auch ein bisschen mehr als wir. Es wäre ein fatales Signal, wenn diese Mietpreisspirale durch Titel angeheizt würde und Psychologie spielt bei Preisen wie eine entscheidende Rolle. Mit TTIP könnte man auch die Frage stellen, ob wir uns weiterhin vorbehalten können, Rettungsdienste an Non-Profit-Unternehmen zu begeben, weil vielleicht müssten wir den Markt ja liberalisieren. Das wäre die Konsequenzen für das Deutsche Rote Kreuz, den ASB und all die anderen Bundeswehr ein Dammbruch auch für das Ehrenamt in diesem Land. Es wäre amerikanischen Anbietern in dieser optimalen Variante von TTIP natürlich möglich, von IT-Kursen beispielsweise zu sagen, was macht ihr denn da den Volkshochschulen zu subventionieren? Die machen doch auch IT-Kurse. Die machen das und kriegen die Hälfte vom Staat dazu. Das geht doch nicht, das ist ein Verstoß gegen den freien Handel. Ich denke auch unsere Kitas, der freien Träger, der Kita Frankfurt, die wir fördern und die wir nicht dem Markt überlassen, sondern die wir bevorzugen. Auch hier ist diese Konkurrenz durch den freien Markt auszuschließen. Insgesamt gilt, dass die kommunalen Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege, Krankenhäuser, beispielsweise Kliniken und höchst öffentliche Wohnungsbaugesellschaften durch solche sogenannten Investitionstribunale unter Beschuss geraten könnten. Viele der Kommunen fürchten Klagen auf hohe Entscheidungen, auf hohe Entschädigungen von Schiedstribunalen, wenn ihr Handeln durch die Gewinne der Unternehmen beeinträchtigt wird. Meine Damen und Herren, eines wird deutlich, wir brauchen eine grundsätzliche, eine regelhafte Ausnahme der kompletten öffentlichen Daseinsvorsorge durch TTIP, bei TTIP, sonst ist der Privatisierung eigentlich Tür und Tor geöffnet. Wir brauchen hier, insofern nochmal auf Danke, dass Herr Schraffer über uns das wachsame Auge des Städtetages. Und es bleibt dabei, ich bleibe dabei, TTIP darf nicht zum Privatisierungsanschlag auf unsere parlamentarische Demokratie werden. Und zweitens, keine Schlupflöcher in den Verträgen diese zuzulassen, wenn das nicht sicher ist, dürfen wir diese Verträge einfach nicht schließen. Das ist unsere Frage.
Das war der unvergleichliche Rio Reiser. Mann, was haben wir gelacht. Ja, das waren die Beiträge zu der Podiumsdiskussion, die ich mitgeschnitten habe vom 17.11. im IG Metallhaus hier in Frankfurt der Leuschner Straße. Und wie ich es jetzt schon mehrmals in dieser Sendung gesagt habe und es daher nochmal sagen werde, nämlich der komplette Mitschnitt wird dann jetzt ziemlich zeitnah an den heutigen Tag auf der abs.de-Seite eingestellt zum Nachhören, wo ihr natürlich auch diese heutige Sendung dann nachhören könnt und die Sendungen, die vor dieser Sendung schon waren. Und die davor auch und davor auch und davor auch. Ja, also, das war heute das ABS-Magazin mit Nils Björn Schmidtke am 16.12.2015. Ich werde erst im nächsten Jahr wieder hier im Studio livehaftig zu hören sein. Nächste Woche am 23. ist dann der Manuel wieder am Start für euch hier im ABS-Magazin. Und weiter geht es dann gleich mit Virusmusik. Die Kollegen sind schon da und es gibt jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer, um den Übergang zur nächsten Stunde auch schön gestalten zu können. Also, macht's gut und bleibt uns treu.